Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle auch. Schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können. Wenn du deine Bibel dabei hast, und ich hoffe, das hast du, dann schlag doch gerne 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10 auf. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Himmlische Häuser, das ist die Überschrift für diese Predigt. Georg hat beim letzten Mal schon erwähnt, dass wir eine Kurzserie für 2 Sonntage, also die endet heute auch schon wieder, haben, in der wir uns nochmal ganz bewusst damit auseinandersetzen wollten, dass wir in den Herausforderungen und in der Not und in dem Leid und dieses Lebens getragen sind als irdische Gefäße. Und heute geht es so ein bisschen darum, dass ich versuchen will, anhand von Gottes Wort den Hunger nach dem Himmel bei euch und bei mir zu wecken und dass wir uns ausrichten auf unsere Zukunft, auf Gottes Zukunft, auf den neuen Himmel und die neue Erde. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht unbekleidet befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Und deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich möchte noch ganz kurz beten. Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir danken dir dafür, dass du immer etwas Gutes für uns vorbereitet hast in deinem Wort. Etwas, was unsere Herzen erneuert, ermutigt, motiviert, vor allem auch mit Freude erfüllt und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal aufweckt. Und genau darum will ich dich bitten. Wir glauben an den Heiligen Geist. Und ich möchte dich, Geist Gottes, bitten, jetzt in unserer Mitte zu wirken und unsere Herzen zu verändern und uns mit neuer Liebe für Jesus zu erfüllen. In Jesu Namen. Amen. Die spanische Großmacht ging im 15. Jahrhundert davon aus, dass man mittlerweile alle Teile der Welt entdeckt hatte. Und stolz ließ man deshalb Münzen herstellen, auf denen zwischen 2 Säulen der lateinische Ausspruch Nec plus ultra zu lesen war. Übersetzt, nichts mehr zu sehen oder nichts darüber hinaus. Nun, das Jahr 1492 kam und Kolumbus entdeckte die sogenannte neue Welt und kurzerhand ließ man die Münzen bearbeiten und der darauf zu lesende Ausspruch war nun plus ultra. Es gibt doch mehr. Es gibt mehr. Unsere Welt ähnelt sehr der Haltung der Spanier von damals. Viele unserer Mitmenschen gehen nicht davon aus, dass es mehr gibt als dieses Leben, als diese 70, 80, 90 Jahre, die wir, wenn wir so lange leben, hier eben erleben. Und in unserer Zeit ist es gerade der Materialismus und auch die unbegrenzten Konsummöglichkeiten, die wir haben, die diese Haltung fördern und nähren. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie man lebt. Ja, unsere Weltanschauung, ob wir sie bewusst entwickelt haben oder unbewusst in uns herumtragen, hat Folgen nicht nur für unseren Kopf, sondern auch für unser Handeln, für unsere Emotionen sogar. Wie wir die Realität um uns herum deuten, hat Konsequenz dafür, wie wir leben, was uns ganz besonders wichtig und wertvoll ist. Und der Text, den wir uns heute anschauen wollen, spricht darüber, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Wir werden daran erinnert, dass wir einmal sterben werden und dass dieses Leben eben nicht alles ist. Wir werden daran erinnert, dass auf uns, die wir zu Jesus gehören, etwas unvergleichlich Besseres wartet als dieses Leben. Und wir werden dazu aufgefordert, unser Leben im Licht dieser Wahrheit zu leben. In 2. Korinther 4, den Text, den Georg uns letzte Woche mit reingenommen hat, hatte Paulus darüber gesprochen, dass uns bei Gott eines Tages ein riesiges, ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit erwartet. Also Menschen, die sich auf das fokussieren, was ewig bleibt, erwartet diese Herrlichkeit. Ich finde, das ist total die tolle Definition für Christen, oder? Christen sind Menschen, deren Herz nicht für das Vergängliche, sondern für das Unvergängliche schlägt. Es sind Menschen, die begeistert sind von einer Zukunft, die noch kommt. Deren Leidenschaft für diese Zukunft schlägt, die noch unsichtbar ist. Und Paulus setzt zu Beginn von Kapitel 5 genau da an und er macht jetzt Folgendes. Er spricht zunächst einmal über die große Gewissheit, die wir als Kinder Gottes haben dürfen in Vers 1. Und diese Gewissheit soll drei Emotionen in uns wecken, sozusagen. Drei Haltungen. Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und es beginnt eben mit einer großen Gewissheit, die wir haben dürfen. Ich will dich mal fragen, welches Gefühl hast du, wenn du an deinen Tod denkst? Ich weiß, es gibt bessere Themen an einem Sonntagmorgen. Aber welches Gefühl hast du, wenn du an deinen Tod denkst? Es ist interessant, oder? Wir werden alle sterben. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber normalerweise werden wir alle sterben. Es ist etwas Selbstverständliches und trotzdem ist es zumindest in den meisten Fällen so, dass wir nur sehr ungern uns mit der Realität unserer eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Und das ist kein Wunder, es ist kein angenehmer Gedanke. Er ist herausfordernd, vor allem weil für uns immer ein Gefühl der Unsicherheit mitschwingt. Es ist ein Schritt, den wir noch nie gegangen sind und nur einmal gehen werden. Wie wird das sein? Was werde ich in diesem Moment empfinden? Was werde ich erleben? Was erwartet mich? Ja, und für unsere unsicheren Herzen hat Gott ganz starke Zusagen in seinem Wort. Zusagen, die uns Sicherheit geben. Und so eine Aussage finden wir gleich am Anfang unseres Textes. Paulus beginnt mit dem, was er weiß, was wir wissen. Und das ist so wichtig. Weißt du, bei allen Fragen und Zweifeln, die du als Kind Gottes in deinem Leben immer wieder haben wirst, genau, gerade in den Grenzerfahrungen deines Lebens, ist es entscheidend, dass du dein Herz bei dem zur Ruhe bringst, was du weißt. Was du weißt. Bei allen Fragen nach warum, weshalb und wohin soll das gehen? Bring dein Herz zur Ruhe auf den Felsen, auf den du stehen kannst. Was du weißt. Paulus schreibt in Vers 1, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus im Himmel. Ja, dieser erste Vers ist die Begründung für das, was er zuletzt in Kapitel 4 gesagt hat. Deswegen beginnt unser Vers mit einem Denn. Ja, warum schauen wir als Christen auf das Unsichtbare, das ewig ist? Kapitel 5, Vers 1 ist die Antwort, weil wir wissen, dass wir ein Haus haben, das ewig bleibt. Und Paulus stellt hier das Leben auf der Erde und das Leben bei Gott in Ewigkeit gegenüber. Und er gebraucht dazu das Bild eines Zeltes und eines echten Hauses, um seinen sterblichen Körper mit dem verherrlichten Körper zu vergleichen, den er bekommt, wenn Jesus wiederkommt. Ja, ich weiß nicht, wie du drauf bist, ob du Zelten magst. Mich kann man damit jagen. Und mir kann auch keiner erzählen, dass er das gemütlich findet oder so. Ja, auf der einen Seite ist da ein Zelt, das nicht wirklich stabil ist, nicht viel Sicherheit gegen Kälte, Hitze, Sturm oder wilde Tiere bietet. Auf der anderen Seite ist da ein Haus aus Stein, das Schutz, Sicherheit, Wärme, Komfort bedeutet. Das Zelt ist im Normalfall nur eine vorübergehende Bleibe. Während ein Haus für ein kontinuierliches Zuhause steht. Und der Apostel malt also einen Kontrast zwischen diesem Leben und dem Leben, was noch auf uns wartet. Und er sagt uns, wenn du die Qualität vergleichst zwischen diesem Leben und das, was auf dich wartet, Zelt und Haus. Der Körper und das Leben, die auf uns warten, haben eine unendlich höhere Qualität. Es ist eine ganz andere Kategorie von Leben. Wir werden uns freuen, wie wir uns noch nie gefreut haben. Wir werden empfinden, wie wir noch nie empfunden haben. Wir werden staunen, wie wir noch nie gestaunt haben. Wir werden rennen, wie wir noch nie gerannt sind. Es ist eine ganz andere Kategorie. Es ist das Leben, so wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Voller Glück, ungetrübter Freude, Zufriedenheit und Sicherheit. Es ist das eigentliche Leben. Das hier ist nur ein instabiles Zelt, dort wartet ein Haus. Hier erleben wir Schmerz, wir erleben Verlust, wir erleben Trauer, Traumata, Angst, Zwänge, Verletzungen psychischer und körperlicher Art. Wir erleben Krankheit und Tod. Darüber hatte Paulus in Kapitel 4 gesprochen. Aber dort wartet auf uns ein Leben in perfektem Frieden, innerlich und äußerlich. Dort wartet ein Zuhause, wo wir größtes Glück erfahren werden. Dort wartet ein perfekter, verherrlichter Körper, der keine Schmerzen mehr kennt. Und Paulus spricht darüber in Philipper 3, 20 bis 21, wo er uns verrät, dass Jesus, wenn er wiederkommt, unsere sterblichen Körper umgestalten und seinem verherrlichten Körper gleichgestalten wird. Ist das eine gute Nachricht für dich? Ich weiß nicht, ob du dich unzufrieden oder unwohl fühlst in deinem eigenen Körper. Dieses Gefühl wird vorbei sein, für immer. Für immer. Ob du jetzt gerade auch Krankheit an deinem Körper herumträgst, es wird vorbei sein, für immer. Du wirst pures Glück, pure Zufriedenheit erleben. Und es ist bemerkenswert, mit was für einer Gewissheit Paulus über dieses Leben spricht. Hast du gemerkt, dass er hier in Gegenwartsform spricht? Unterstreich dir mal das Wort haben. Ja, wir wissen, dass wir einen Bau von Gott haben. Also jetzt schon. Das, was auf uns wartet, wenn Jesus wiederkommt, ist nicht sichtbar, aber wir haben es schon. Es gehört uns jetzt schon, weil wir Kinder Gottes sind. Und deshalb kann Paulus so reden. Und das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir haben ein Zuhause, das auf uns wartet. Gott höchstpersönlich bereitet es für dich und mich vor. Wir werden einen verherrlichten Körper ohne jeglichen Fehler haben, in dem wir eine Ewigkeit lang größte Freude erfahren werden. Es gibt mehr. Plus Ultra. Der Himmel wird eine niemals endende, immer weitergehende Entdeckung von Gottes Herrlichkeit und Schönheit sein, die zu immer mehr und mehr und mehr Freude führen wird. Und die Überzeugung, mit der Paulus hier spricht, ist herausfordernd. Vielleicht sogar besonders herausfordernd für unsere Zeit, für unsere Kultur. Ja, viele unserer Mitmenschen haben sich eine Weltanschauung zu eigen gemacht, die John Lennon in seinem Klassiker Imagine besungen hat. Imagine there's no heaven. Above us only sky. Ja, stell dir vor, es gibt keinen Himmel. Über uns nur die Wolken. Mit anderen Worten, alles, was es gibt, ist das, was wir sehen. Über uns nur die Wolken. Und es ist völlig klar, was die Konsequenz so einer Weltanschauung ist. Wir erwarten alles von diesem Leben. Von dem Geld, das wir uns anhäufen. Von den Beziehungen, die wir haben. Von der Bestätigung, die wir bekommen. Und ein großes Merkmal dieser Weltanschauung besteht darin, dass wir versuchen, aus einem Zelt ein Haus zu machen. Wir versuchen, aus einem Zelt ein Haus zu machen. Wenn diese Welt alles ist, was ich habe, werde ich alles dafür tun, sie zu erhalten. Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, meinen Reichtum, meine Sicherheit, meine Anerkennung zu erhalten und vor allem meine Gesundheit. Ich werde alles dafür tun, maximales Glück im irdischen Sinn zu erleben. Aber auf der anderen Seite werde ich auch ständig von Angst getrieben sein. Angst nämlich davor, dass etwas von meiner Welt bedroht sein könnte. Dass ich etwas verliere, dass sich meine Träume in diesem Leben nicht erfüllen. Krankheit und Tod sind also die größten Bedrohungen meines Glücks. Und für Menschen, die nach dieser Weltanschauung leben, endet der Himmel auf dem Sterbebett. Der Himmel endet auf dem Sterbebett. Und ob wir wollen oder nicht, Geschwister, die Weltanschauung unserer Umgebung lässt uns Christen nicht unberührt. Wir leben ja nicht in einer Blase. Und unsere Herzen leiden manchmal, so hat es einer meiner Lehrer mal gesagt, an Rückfalleritis. Wir fallen zurück. Wir fallen zurück in alte Denkmuster. Weshalb Paulus uns in Epheser 4, Vers 17 und 18 davor warnt, passt auf, dass ihr nicht die Denkweise einer Welt übernehmt, die Gott nicht kennt, die nach dem Motto lebt, Nec plus Ultra. Es gibt nicht mehr. Einer Welt, die ihr größtes Glück in Dingen zu finden versucht, die allesamt vergehen werden und die wir spätestens auf dem Sterbebett loslassen müssen. Und natürlich würden wir als Christen das so nie laut sagen, dass es nicht mehr gibt als dieses Leben. Aber ganz ehrlich, leben wir nicht oft so? Ich glaube schon, oder? Und das ist der Grund, warum Christen zum Beispiel kurzsichtige, manchmal auch sündige Entscheidungen treffen, von denen sie sich temporäres Glück versprechen, zeitliches Glück. Deshalb setzen wir Prioritäten, die keinen Ewigkeitswert haben und verlieren Gottes Reich aus den Augen. Deshalb kreisen unsere Gedanken manchmal mehr darum, was Menschen von uns halten, als darum, was Gott von uns denkt. Deshalb jagen auch Christen manchmal verzweifelt nach denselben Träumen wie eine verlorene Welt, weil wir unbewusst anfangen, der Lüge zu glauben, dieses Leben sei alles, was wir haben. Ja, und so greifen wir um uns, krallen uns fest an Dinge, die wir einmal für immer hinter uns lassen müssen, weil wir nicht genügend davon überzeugt sind, dass das Glück, das Jesus für uns vorbereitet hat, das Glück jeder Sache, jedes Geldes und jeder Beziehung in dieser Welt unendlich weit übertrifft. Wir sind nicht mehr genügend davon überzeugt. Was sagt dein Leben darüber aus, wie du über dieses Leben denkst und fühlst? Ist das, was du als Christ bekennst, auch das, was du mit deinem Leben zeigst? Ich meine ganz ehrlich, welche Botschaft transportiert mein Leben, dein Leben? Nec plus Ultra oder plus Ultra? Es gibt mehr, so viel mehr als dieses Leben. Ist es nicht schön, dass ich als Christ sagen darf, ich habe einen Himmel, der bleibt, auch wenn mir alles genommen wird. Ich habe einen Himmel, der nicht zerstört wird auf dem Sterbebett. Ich habe einen Himmel, den der Tod nicht bedroht. Es gibt mehr. Und das ist Paulus Gewissheit. Das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen. Wir wissen, dass wir das haben. Und das ist die große Hoffnung unserer Herzen. Und jetzt sehen wir, wie aus dieser Gewissheit drei Haltungen entstehen. Sehnsucht, Mut und Leidenschaft. Das erste ist eine große Sehnsucht. Das, was C.S. Lewis, der einmal geschrieben hat, dass jeder Mensch ausnahmslos den Himmel herbeisehnt. Es ist eine Sehnsucht, die tief in unserer Seele eingraviert ist und die wir unser Leben lang in uns herumtragen. Bei Paulus sehen wir diese Sehnsucht ausgedrückt. Er spricht in den Versen 2-4 von einer großen Sehnsucht. Er spricht von Seufzen. Schaut mal, was er hier schreibt. Ich lese das nochmal vor für uns, die Verse 2-4. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir ja bekleidet, nicht unbekleidet befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Ja, Paulus sehnte sich nach diesem Moment. Er sehnte sich danach, in einem verherrlichten Körper vor Jesus zu stehen. Das meint er, wenn er von Überkleiden spricht. Ja, der alte sterbliche Körper wird sozusagen überkleidet von einem neuen, verherrlichten Körper. Mit anderen Worten, Paulus sehnte sich nach dem Himmel. Er sehnte sich danach zu erleben, wie Jesus erscheint, Gottes neue Schöpfung sichtbar anbricht und alle Dinge wiederhergestellt werden. Er wollte das live erleben. In Römer 8 schreibt Paulus, wie die ganze Schöpfung seufzt und sich danach sehnt, vom Fluch der Sünde und von der Vergänglichkeit befreit zu werden. Und die Kinder Gottes steigen ein in dieses Seufzen, in diese Sehnsucht. Das ist, worauf wir warten. Und vielleicht ganz kurz zur Erklärung. In Vers 3 und 4, das klingt ja alles sehr kryptisch, sehr geheimnisvoll, was Paulus da sagt. Er spricht dort davon, dass wir uns wünschen, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden. Zur Erklärung, bekleidet steht für diesen Körper, der vergänglich ist. Entkleidet zu werden bedeutet zu sterben. Unbekleidet zu sein meint den Zustand, in dem die Gläubigen sind, die schon gestorben sind, aber jetzt schon in der Ewigkeit oder in der Gegenwart Gottes sind. Sie sind gestorben, sie haben noch keinen verherrlichten Körper. Sie warten also mit uns auf diesen Moment, aber sie erleben jetzt schon bewusst und persönlich die liebevolle Gegenwart Gottes. Dort sind unsere Geschwister, die uns vorangegangen sind. Und dieser Zustand ist schon weitaus besser als dieses Leben. Weil Paulus in Philipper 1, Vers 23 sagen kann, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. Das ist besser. Paulus sehnte sich aber danach, einfach überkleidet zu werden, also hier noch mitzuerleben, wie Jesus wiederkommt und das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Er wollte erleben, wie Christus seinen sterblichen Körper von einem Moment auf den nächsten umwandelt. Das wollte er erleben. Aber letztendlich war es zweitrangig für ihn. Paulus' große Sehnsucht war einfach nur, bei Jesus zu sein, ob er dafür erst sterben musste oder nicht. Also nicht falsch verstehen, Paulus sehnt sich nicht nach dem Tod. Er sehnt sich nach dem Leben schlechthin, nach Christus. Er sehnte sich nach der neuen Schöpfung. Er sehnte sich nach der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Und er seufzte, sein Herz seufzte in dieser Welt, die geprägt ist von den Folgen der Sünde. Sein ganzes Inneres seufzte. Jesus endlich wiedersehen. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung kennst. Aber ist dir aufgefallen als Kind Gottes, je länger du mit Jesus unterwegs bist, dass du die Gebrochenheit in deinem eigenen Leben und die Zerrissenheit einer gefallenen Welt immer mehr wahrnimmst? Wir sind die Seufzenden. Wir sind die Seufzenden. Je näher du am Herzen Gottes bist, desto mehr wirst du verstehen, warum Jesus am Grab seines Freundes, den er gleich auferwecken wird, weint. Jesus ist der perfekte Mensch und er nimmt die Gebrochenheit der Welt am meisten wahr. Je näher du an Jesus dran bist, desto mehr wirst du den Schmerz einer gebrochenen, zerrissenen Welt wahrnehmen. Deswegen sagt Jesus in den Seligpreisungen, glückselig die Trauernden. Warum? Weil wir diese Menschen sind. Wir sind diejenigen, weil der Geist Gottes in uns wohnt und wir nehmen um uns herum wahr, dass etwas nicht stimmt. Und wir sehnen Gottes Schöpfung herbei. Also versuch nicht, dieses Seufzen in deinem Herzen absterben zu lassen. Halt es wach. Denn das ist das Zeichen dafür, dass du lebst. Dass du lebst. Wir sind die Seufzenden. Aber ich glaube auch, dass hier an dieser Stelle eine Herausforderung für uns liegt, für dich und mich. Und zwar mit der Frage verbunden, wie steht es um deine und meine Sehnsucht nach dem Himmel? Ich glaube, dass Paulus uns hier mit der ersten Gefahr für unser Herz konfrontiert, nämlich dass der Gedanke an den Himmel uns kalt lässt, weil wir unbewusst anfangen, diese Welt zu unserem Zuhause zu machen. Er versteht mich auch hier wieder nicht falsch. Paulus will nicht, dass wir weltfremd leben, abgehoben leben. Nein, wir werden sogar später merken, je mehr wir auf den Himmel fokussiert sind, desto brauchbarer sind wir für die Erde. Wir werden sogar bewusster leben. Darum geht's nicht. Aber ist da diese Sehnsucht in unserem Herzen? Ich will dich einfach fragen, hast du Heimweh? Hast du Heimweh? Hast du Heimweh nach deinem wahren Zuhause? Hast du diese Vorfreude bei dir? Ja, woran merkt man, dass jemand total verrückt nach etwas ist? Er redet darüber. Sie verbringt Zeit damit. merkt man das bei uns noch? Merkt man bei uns, dass wir dieses Seufzen in unserem Herzen haben, weil wir noch nicht zu Hause sind? Drehen sich unsere Gedanken noch darum, dass wir einmal zu Hause sein werden? Ja, da ist dieses Funkeln in den Augen von Menschen, die für etwas begeistert sind. Diese Leidenschaft, die man in ihrem Leben sieht, weil sie für etwas brennen. Hast du Sehnsucht nach deinem Zuhause? Und ich sage es jetzt mal frei heraus, in der Gefahr, dass ich vielleicht uns auch auf die Füße trete damit. Aber es ist für mich ein riesiger Widerspruch, wenn Christen, die bekennen, dass sie in den Himmel wollen, um die Ewigkeit mit Gott zu verbringen, am Sonntagmorgen keinen Drang danach haben, für 1,5 Stunden mit Gott und seinem Volk Zeit zu verbringen. Das ist für mich ein riesiger Widerspruch. Jene Zeit, die das Abbild des Himmels hier auf der Erde schlechthin ist. Das hier ist ein Vorgeschmack des Himmels. So mickrig und klein das hier auch scheint. Gott und sein Volk zusammen. Real. Wie sieht's aus mit deiner Sehnsucht? Wie sieht's aus mit deiner Sehnsucht? Wenn Gott nicht schon in diesem Leben unser Zuhause wird, nachdem wir uns sehnen, dann wird der Himmel nicht unser Zuhause sein. Wenn Gott in diesem Leben nicht unser Zuhause wird, nachdem wir uns sehnen, dann wird der Himmel nicht unser Zuhause sein. Sehnst du dich nach dem Himmel? Paulus' Herz war voller Sehnsucht und Seufzen. Aber da kam noch etwas dazu, eine zweite Emotion, nämlich großer Mut. John Rogers war der erste Märtyrer der Reformation in England. Er war ein einfacher Prediger mit großem Mut. Er hatte nämlich den Mut, die Doppelmoral der damaligen römisch-katholischen Kirche beim Namen zu nennen. Und es dauerte nicht lang, dass sie aufmerksam auf ihn wurden. Und er wurde gemeinsam mit weiteren Protestanten ins Gefängnis gesteckt und kurze Zeit später zum Tode verurteilt. Er sollte auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und der französische Botschafter, der am Tag der Hinrichtung anwesend war, war schwer beeindruckt von der Ruhe, mit der Rogers Richtung Scheiterhaufen lief. Durchgehend sang und betete er. Aber nicht nur Rogers beeindruckte den Botschafter, auch dessen Familie. Er schrieb in sein Tagebuch, sie begleiteten und ermutigten ihn so, als würde er auf dem Weg zu einer Hochzeit sein. Hoffnung und Mut im Angesicht von Leid, Folter und Tod. Die Erfahrung von Leid kann uns ja richtig hart treffen. Sie kann dazu führen, dass wir total entmutigt werden, dass sich unsere Herzen mit Verzweiflung und Angst füllen. Und gerade in solchen Momenten sind wir total angreifbar. Angreifbar nämlich dafür, entmutigt aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Warum? Weil wir in diesem Moment versucht sind, auf das zu schauen, was wir mit unseren Augen sehen. Was wiederum dazu führt, dass wir Gottes Zusagen und Zukunft aus den Augen verlieren. Mutlosigkeit ist die zweite Gefahr. Und Paulus betont in Vers 5, schaut mal da rein, nochmal, dass er absolut sicher ist, was uns nach dem Tod erwartet. Nämlich dieses unvergleichlich schöne und erfüllende Leben in Gottes Gegenwart. Und der Apostel unterstreicht das, indem er schreibt, der uns aber eben hierzu bereitet hat, also für dieses kommende Leben, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Ja, das Wort Anzahlung, da kannst du drunter schreiben, ist so etwas wie eine Garantie. Das kannst du mit Garantie übersetzen. Gott gibt seinen Kindern eine Garantie. Er garantiert uns, dass unsere Erlösung eines Tages vollkommen sein wird. Auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen. Gottes Geist in dir ist die feste, ewige und unzerstörbare Garantie, dass Gott jedes Versprechen, das er dir gegeben hat, erfüllen wird. Und aus dieser Garantie, die Gott uns gibt, zieht Paulus eine Konsequenz in Vers 6. So sind wir nun alle Zeit guten Mutes. Und dann in Vers 8 wieder. Wir sind aber guten Mutes. und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Ich liebe das ja bei Paulus. Paulus erfindet irgendwelche Begriffe, die es nicht gibt. Ausheimisch, einheimisch. Einheimisch kennen wir, ausheimisch eigentlich nicht. Aber als Apostel darf man das wahrscheinlich. Deshalb sind wir guten Mutes, sagt er. Wir sind guten Mutes, weil wir durch Glauben etwas erblicken und sehen, was noch nicht sichtbar ist. Aber es ist real und es erwartet uns. Und deshalb sind wir allezeit, unabhängig von den Umständen, durch die wir gehen, unabhängig von den Tälern und Herausforderungen, guten Mutes. Und darum wiederholt er das in Vers 8 nochmal. Wir sind aber guten Mutes, weil wir wissen, dass die uns umgebende Wirklichkeit nicht das Letzte ist, sondern dass eines Tages der Vorhang der Geschichte zur Seite geschoben wird und Gottes Herrlichkeit auf uns wartet. Und das ist der Grund, warum Paulus so unglaublich mutig sein konnte. Ich weiß nicht, ob du eine mutigere Person kennst. Ich kenne keine mutigere Person als Paulus. Und das ist auch der Grund, warum Märtyrer voller Freude und singend ihrer Hinrichtung entgegengehen können. Das ist der Grund, warum Kinder Gottes gezeichnet von Krankheit und Tod dem Tod ins Auge blickend bekennen können, Gott macht keine Fehler. Er ist immer noch gut. Wir können guten Mutes sein, unsere Herzen können Mut fassen, selbst im tiefsten Tal, wenn wir im Glauben auf das schauen, was Gott uns fest zusichert und garantiert. Ja, was uns nichts und niemand nehmen kann, auch der Tod nicht. Denn schaut mal, der Tod, auch wenn er keine schöne Erfahrung ist, ist für Kinder Gottes wegen Christus nicht mehr die Trennung von allem, was uns lieb ist. Er ist durch Christus für uns der Übergang zu unserer größten Liebe. Der Übergang in niemals endende Freude und Herrlichkeit. Ja, für Menschen, und auch wir neigen ja dazu, was ja auch völlig normal ist, dass wir denken, der Tod trennt uns von dem, was ich am meisten liebe. Nein, wenn du Kind Gottes bist, stimmt das nicht. Durch Christus ist der Tod für dich nicht mehr die Trennung von allem, was dir lieb ist, sondern es ist der Übergang zu deiner größten Liebe und zu einer Freude, die du noch nie gekannt hast. Wenn wir diese Gewissheit haben, von der Paulus hier spricht, können wir mutig leben. Wenn ich in Gott die eine Liebe gefunden habe, die mir auch der Tod nicht nehmen kann, dann kann ich allen Herausforderungen des Lebens mit einem tiefen Frieden begegnen. Ich kann mutig leben. Ich kann mutig leben. Das fand ich toll, was John Piper dazu geschrieben hat. Wenn der Tod nicht mehr unsere größte Angst ist, sind wir wirklich frei. Wir sind frei, jedes Risiko auf uns zu nehmen, aus Liebe zu Christus und zu unserem Nächsten. Wir sind frei. Große Sehnsucht, großer Mut. Und zuletzt sehen wir noch bei Paulus eine große Leidenschaft, die ihn bewegt. Hier Paulus zieht aus allem, was er bis jetzt gesagt hat, eine Schlussfolgerung für das Leben hier und jetzt. Vers 9. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, interessant, oder? Paulus hat gerade geschrieben, dass er lieber bei Jesus wäre als auf dieser Erde. Und daraus zieht er eine Konsequenz. Ich will lieber bei Jesus sein als hier. Deshalb habe ich ein Ziel, eine große Leidenschaft für dieses Leben. Ich will so leben, dass es meinem Gott Freude bereitet. Ich will so leben, dass Jesus groß gemacht wird. Ich will jetzt schon für und mit dem Gott leben, für den ich und mit dem ich in der Ewigkeit leben werde. Und dann schließt Paulus noch diese Begründung in Vers 10 an, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Paulus wusste, es ist nicht egal, wie ich lebe. Es ist nicht egal, wie ich die Zeit, die mein Gott mir geschenkt hat, einsetze. Denn wir glauben daran, dass die Geschichte dieser Welt auf ein festgesetztes Ende läuft. Hinausläuft. Einen Tag, an dem Gott Gericht halten wird über jeden Menschen. Und an diesem Tag werden alle Menschen verstehen, dass es kein neutrales Leben gab. Es ist nicht egal, wie ich lebe. Und hast du mal darüber nachgedacht, dass der Himmel dein Leben formt? Dass der Himmel dein Leben formt? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier gesagt habe. Richard Baxter war ein puritanischer Prediger, der unglaublich produktiv war in seinem Leben. Und für einige schien es so, dass er 72 Stunden Tage hat, weil er so viel geschafft hat. Und an einer Stelle wurde er gefragt, wie er es schafft, so motiviert, so voller Kraft zu sein. Und seine Antwort war, ich versuche jeden Tag 20 bis 30 Minuten über den Himmel nachzudenken. Und das motiviert mich. Das gibt mir Kraft. Mich auszurichten auf das, was wartet auf mich. Das gibt mir Kraft für meinen Alltag. Der Himmel formt dein Leben. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. Deine Liebe zum Himmel verändert, wie du auf der Erde lebst. Warum ist das so? Ganz einfach. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wo dein Herz ist, wofür dein Herz schlägt, zeigt sich in deinem Leben, in deinen Entscheidungen, in deinen Prioritäten. Und Geschwister, ich habe es mal versucht, mit diesem Satz festzuhalten. Jeder Mensch lebt für einen Himmel. Jeder Mensch. Für Gottes Himmel oder für seinen eigenen. Und deshalb will uns Paulus motivieren, uns auffordern, lebe so, dass klar wird, dass Gottes Himmel, dass Gottes neue Welt dein eigentliches Zuhause ist. Dass Gott selbst deine große Hoffnung ist. Lebe so, dass Menschen einen Geschmack von dieser neuen Schöpfung bekommen, die in dir schon angebrochen ist. Eine Schöpfung, die von einem ganz neuen Frieden, einer neuen Liebe, einer neuen Gerechtigkeit geprägt ist. Die sich zeigen sollte in unseren Worten und Taten. Dass Menschen merken, keine Ahnung, was XY da hat. Aber er oder sie ist anders. Er lebt anders. Er redet anders. Er liebt anders. Er setzt sich anders für andere ein. Warum ist das so? Und deine Antwort könnte sein, weil ich ein anderes Zuhause habe. Ich habe ein anderes Zuhause und ich möchte, dass die Wesenszüge dieses Zuhauses hier schon sichtbar werden. Und hier kommt noch ein herausfordernder Gedanke für dich und mich. Und ich will, dass du ihn dir mitnimmst. Egal, wie oft wir auch sagen, wie sehr wir in den Himmel wollen, wenn wir nicht hier mit und für Jesus leben, haben wir nicht verstanden, worum es im Himmel geht. Jesus ist der größte Schatz des Himmels. Jesus ist der größte Schatz des Himmels. Jesus ist die Essenz des Himmels. Der Himmel ist deswegen der Himmel und so herrlich und so unglaublich schön, weil Jesus da ist. Wenn unser Herz in diesem Leben nicht für Jesus schlägt, wenn es in unserem Herzen keine Leidenschaft, keine Liebe für diesen Jesus gibt, dann kann es sein, dass der Himmel niemals unser Zuhause wird. Schlägt dein Herz jetzt schon für Jesus, um den es im Himmel gehen wird, um den wir uns kreisen werden, der mit seiner Schönheit alles umstrahlen wird. Wenn unser Herz in diesem Leben nicht für Jesus schlägt, wenn es in unserem Herzen keine Liebe für Jesus gibt, dann kann es sein, dass in diesem Moment jetzt gerade der Himmel nicht dein Zuhause sein wird. Paulus hatte eine große Leidenschaft, ich will jetzt schon mit und für den Gott leben, dem mein Herz auch in der Ewigkeit voll und ganz gehören wird. Für welchen Himmel lebst du? Es gibt eine Wahrheit, die fest über unserem Leben steht. Und diese Wahrheit ist sehr einfach, sie ist sehr hart, aber sie ist unglaublich wichtig. Du wirst sterben. Wir werden alle irgendwann die Augen zum letzten Mal schließen. Der eine früher, der andere später. Aber mit unserem Tod ist es eben nicht vorbei. Es gibt mehr. Und die Frage, wie dieses Meer für dich aussehen wird, wird in diesem Leben beantwortet. Der katholische Philosoph Peter Kreeft hat das sehr toll zum Ausdruck gebracht, in seiner typischen Art. Wenn Christus dein Leben ist, dann wird der Tod für dich nur mehr von Christus bedeuten, für immer. Wenn dein Leben Christuslosigkeit ist, dann wird der Tod für dich noch mehr Christuslosigkeit bedeuten, für immer. Das ist kein Fundamentalismus, das ist das Gesetz der Logik. Das sind die Optionen, die wir haben. Unsere Herzen suchen ein Leben lang nach mehr. Sie sehnen sich nach dem Himmel, für den sie eigentlich geschaffen wurden. Aber wir werden diesen Himmel auf dieser Erde nicht finden. In keinem Geld, keinem Luxus, keiner Beziehung, keiner Anerkennung. Dein Herz findet diesen Himmel allein bei Jesus, dem Sohn Gottes. Dort findet es den Frieden, die Erfüllung, die Liebe, nach der du dich sehnst. Jesus kam herab aus seinem Zuhause beim Vater. Der Sohn Gottes war bereit, sein herrliches Haus gegen ein Zelt einzutauschen. Und er lebte unter uns Menschen und er starb am Kreuz stellvertretend für dich und mich, für deine und meine Sünde, die uns von Gott, unserem wahren Zuhause, trennt. Und ich will dich deshalb einladen, glaube an Jesus. Bitte glaube an Jesus, bekenne deine Schuld und Sünde vor Gott. Versuche nicht mehr, dein Zelt zu einem Haus zu machen. Es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Glaube an Jesus, dann wartet auf dich ein wahres Zuhause. Jetzt schon und bis in alle Ewigkeit. Amen.